Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Diesmal gibt es eine Sondersendung über den Aufstand im Warschauer Ghetto und über den Schrecken der Erinnerung. Ich will mich auf zwei Schleichwegen annähern. Ich komme nur in die Nähe des Grauens. Ich erzähle die Geschichte von Wanda und die Geschichte einer Singschar, die sich aufgemacht hat, nach Polen zu reisen, um den Volksdeutschen und Soldaten in den Lazaretten mit deutschem Liedgut Aufmunterung zu bieten. Sie sollten außerdem Berichte schreiben von der Lage vor Ort, Berichte, die dann in der Heimat veröffentlicht würden. Sie sollten auch das Ghetto in Warschau besichtigen. Das mag alle verwundern, die sich vorgestellt haben, dass das Ghetto in Warschau im Verborgenen bleiben sollte. Etwas, worüber man nicht sprechen konnte. Nein, so war es nicht. Es war ausdrücklich zur Besichtigung freigegeben. Das ist die eine Geschichte. Es ist die Geschichte einer Reise mit Musik aus Deutschland. Doch zuvor spiele ich Musik aus Italien. Ja, denn auch der zweite Annäherungsversuch, mit dem ich beginnen möchte, ist eine Reise mit Musik. Im Jahr 2013, also 70 Jahre nach dem Aufstand im Ghetto, hat die italienische Gruppe mit dem englischen Namen Stormy Six zusammen mit Moni Ovadia eine eindrucksvolle CD mit DVD herausgebracht, mit viel Material und mit Liedern. Benvenuti nel Ghetto. Willkommen im Ghetto. Und die Texte sind italienisch, natürlich, aber es kommen immer wieder deutsche Ausdrücke darin vor, die als Fremdkörper geradezu schmerzhaft herausstechen und die wie Schmutzflecken in der Poesie von Umberto Fiori wirken. Kein Wunder, Umberto Fiori und Moni Ovadia haben die Dokumente gesichtet, die Berichte gelesen, die Protokolle und sie sprechen auch ein wenig Deutsch. In einem der Berichte heißt es zum Beispiel: Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant Jürgen Stroop konnte über die Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto, der am 19. April begonnen hatte, am 16. Mai telegrafisch an General Krüger in Krakau die Meldung absetzen. Der ehemalige jüdische Wohnbezirk Warschaus besteht nicht mehr. Mit der Sprengung der Warschauer Synagoge wurde die Großaktion um 20.15 Uhr beendet. Gesamtzahl der erfassten und nachweislich vernichteten Juden beträgt insgesamt 56.065. Meine Leute haben ihre Pflicht einwandfrei erfüllt. Ihr Kameradschaftsgeist war beispiellos. Ja, und so tauchen immer wieder deutsche Ausdrücke auf. Großaktion, jüdischer Wohnbezirk, Wehrmacht, Edelweiß, Umschlagplatz. Fast hat man das Gefühl, man verstehe schon alles, es genügten Stichworte, mit denen man sich selbst die Bilder im Kopf zusammensetzen kann. Mein Name ist Stroop, Vorname Jürgen. Als Kind habe ich mit Papa und Mama Gebete gesprochen vor jeder Mahlzeit. Später wollte ich Feuerwehrmann werden. Dann habe ich Arbeit beim Grundbuchamt gefunden. Als Kind habe ich gebetet. Ich mag Jodeln, ich mag Pferde. Ich trage ein Edelweiß auf meiner Mütze. Ich mag Maultaschen. Ich glaube an die germanischen Götter und an das Reich. Es ist wissenschaftlich bewiesen, Juden haben kein Ehrgefühl. Sie haben zwei Hände, eine Nase, Zähne und sie haben Gedanken. Aber sie sind keine echten Männer. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Mein Name ist Stroop. Vorname Jürgen.
Mein Name ist Stroop, durch zwei O. Vorname Jürgen. Ich bin Generalleutnant und chante Monsieur.
Da bambino dicevo le preghiere, con babbo e mamma prima di ogni pasto. Da grande avrei voluto fare il pompiere, poi ho trovato un impiego al catasto. Da bambino dicevo le preghiere.
Mi
certo di canederli. La mia fede negli dei germanici e nel Reich. Mi piacciono lo Jodel e i cavalli. Dell'onore, hanno due mani, un naso, denti e pensieri, ma non sono però uomini veri, è dimostrato scientificamente.
Sie haben ganze Arbeit geleistet. Nun ist das Ghetto geräumt. Die Großaktion ist vollendet am 16. Mai um 6 Uhr. 66.056 Untermenschen sind dahin gegangen. In den Banditenhöhlen finden sich Beweise ihrer Verbrechen. 4 Kopfkissen, 2 Schalen, ein Tisch aus Weidenholz. Eine Explosion in der Tomaki-Straße, das heisere Dröhnen eines Scheiterhaufens. Die Synagoge leuchtet auf wie der Busch Moses. Platons Phaedros geht in Flammen auf. Und ein rosa Hausschuh. Kafka und Dostojewski brennen. Und ein Hochzeitskleid. Du, die du aus Leipzig oder Mailand kommst, sieh zu, wie das Ghetto brennt, das du vom Meeresstrand aus betrachten kannst. Dort unten, weit entfernt, siehst du ein Schiffswrack. Bald wird sie auch für dich kommen, die dunkelste und schwerwiegendste Stunde. Die Stunde des Feuers und der Entscheidungen. Kämpfen oder als Sklaven leben.
Aktion è completata. 16 maggio, ore 6. 66.056. I subumani spacciati dentro le tane dei banditi. La prova dei loro crimini. Quattro cuscini, due scodelle, un tavolino di vimini. Escape, keine englischen Bomben hier in Warschau mehr. Escape, keine englischen Bomben hier in Warschau mehr. In via Tuomaschi un'esplosione, poi il rombo rauco di un rogo, come il rovetto di Mosè, si accende la sinagoga, va in fiamme il Fedro di Platone e una pantofola rosa. Bruciano Kafka e Dostoevskij. ed un vestito da sposa. Es gibt keinen jüdischen Bundesier in Warschau. Da Lipsia o da Milano, guardate il ghetto bruciare, come si guarda dalla riva del mare, laggiù lontano un naufragio, anche per voi verrà fra poco l'ora più buia e più grave, l'ora del fuoco e delle decisioni, lottare o vivere da schiavi. Non c'è più nessun ghetto degli ebrei a Varsavia, non c'è più nessun ghetto degli ebrei a Varsavia.
Nun komme ich zu der Reise mit deutscher Musik und zu der Geschichte von Wanda, die eine erstaunliche Nachwirkung hatte. Damit beginne ich, damit, wie sich die Geschichte verbreitet hat und wie die Kinder mit dem Schrecken umgehen, der damit verbunden ist. Wanda kommt. Was kann man tun, um schön zu sein? Wie kann ein Mädchen, das kein Kind mehr ist, aber auch noch kein junges Fräulein, zu einer schönen Frau heranwachsen, zu einer Frau so schön wie Milch und Blut? In der Nacht zum Ostersonntag bietet sich ihr eine seltene Gelegenheit. Sie muss um Mitternacht Wasser aus einem Brunnen, besser noch aus einer Quelle, schöpfen und sich damit zu Hause das Gesicht waschen. Inge, die kleine Schwester von Erika, die in das Alter kam, in dem sie sich Sorgen um ihre Schönheit machte, war nicht überzeugt. Das Osterwasser hatte wahrscheinlich doch keine Zauberkraft. Bei den Großen, die ihr davon erzählt hatten, war es, wie man sehen konnte, ohne Wirkung geblieben. Sie war nicht wirklich schön. Sie glaubte also nicht daran, wollte aber auch nicht ausschließen, dass frisches Osterwasser bei ihr eine Ausnahme machen und vielleicht doch wirken würde. Da sie zu ängstlich war, um alleine im Dunkeln loszuziehen, wollte sie sich einer Gruppe anschließen. So hatten die Großen das auch gemacht. Zu den Regeln, die man dabei strikt befolgen musste, gehörte, dass sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg kein einziges Wort gesprochen werden durfte. Sonst würde sich das Osterwasser in Quasselwasser verwandeln. Ein Mädchen würde dann nicht schön, sondern geschwätzig werden. Die Jungs spielten mit, auch sie kannten die Spielregeln, die sich herumgesprochen hatten. Sie hatten die Rolle der Widersacher, obwohl sie die Mädchen mochten. Und ihnen klar war, dass Schönheit eine Himmelsmacht ist, der sie selber vermutlich eines Tages verfallen würden, fühlten sie sich herausgefordert, die Mädchen zu necken, sich über ihren Aberglauben lustig zu machen und ihnen den Traum von Schönheit zu verderben. Es war leicht, man musste sie nur zum Sprechen bringen. Ein Wort genügte. Es reichte schon, wenn sie vor Schreck kreischten. Coswig bot die ideale Kulisse für ein Gruselstück, das ganz nach ihrem Geschmack war. Der Weg zum verlorenen Wasser, wie der Bach im Feldgarten genannt wurde, der manchmal gänzlich versickerte und tatsächlich verloren war, führte direkt an der Friedhofsmauer vorbei. Ein Mauerwerk aus rotem Backstein, das schon tagsüber unheimlich wirkte. Die Gelegenheit, mit dem Schrecken Schabernack zu treiben, konnten sie sich nicht entgehen lassen. Sie besorgten sich Bettlaken und legten sich auf die Lauer. Kaum kamen die Mädchen in die Nähe, sprangen sie aus der Deckung und fuchtelten wild mit ihren Umhängen. Die Mädchen kreischten, rannten aufgescheucht davon und verschütteten ihr Zauberwasser. Sie verloren es gleich wieder. Als würde der Anblick von Gespenstern nicht ausreichen, riefen die Jungs ihnen noch ein unheilverkündendes Huhu hinterher. Huhu! Wanda kommt! Wanda kommt! So, und nun beginnt die Geschichte von der Reise nach Polen mit Musik. Erika hatte gerade die mittlere Reife geschafft. Sie konnte stolz sein und war auch mächtig stolz. Ihr neuer Lebensabschnitt fing mit einer Sensation an. Ausgerechnet sie war aus der fast 70 Mitglieder starken Sing- und Spielschar ausgewählt worden. Die Spielschar war inzwischen zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden. Sie befand sich in guter, in bester Gesellschaft. Alle waren rege und zuverlässig, alle musizierten gerne. Sie bildeten eine großartige Gemeinschaft. Zu allen Feierlichkeiten, die im Landkreis angefallen waren, hatten sie schon die erforderlichen Lieder aufgeführt und ihr Programm dargeboten, das liebevoll aus Tänzen und heiteren Volks- und Wanderliedern zusammengestellt war. Es war ihr ganzes Glück, dass sie allein ihrem alten Musiklehrer Herrn Hofstetten zu verdanken hatte, der gleichzeitig Leiter der Singschar war und an schönen, alten Liedern eben solche Freude hatte wie an modernen. Er hatte ihnen solche Schätze wie das Wessobrunner Schöpfungsgedicht nahegelegt, das, wie er ihnen erklärte, als eines der ältesten Zeugnisse deutschsprachiger Literatur galt. Auch Ei, du feiner Reiter und Kumme, kumm, Geselle, Min, das aus einer uralten Klosterhandschrift stammte, süßer Rosen, warver Mund, kumm und mache mich gesund.
Kumme, kumm, Geselle, Min, ich entbiete
so einem Chorleiter, das könne sie im Namen aller Beteiligten sagen, wären sie durch dick und dünn gegangen. Herr Hofstetten sorgte dafür, dass immer was los war. Es gab ständig was zu lernen, zu üben, aufzuführen und kundzutun. Fast an jedem Wochenende waren Auftritte geplant. Für Erika kündigte sich nun das Ereignis ihres Lebens an. Die Ausgewählten der Sing- und Spielschar würden eine Polenreise unternehmen. Folgende Schwerpunkte waren vorgesehen. Die Volksdeutschen, die es bekanntlich als Minderheit besonders schwer hatten, sollten durch Besuche aus dem Reich und durch direkte Begegnung mit deutscher Kultur aufgewertet und ermutigt werden. Der Auftrag der Sing- und Spielschar bestand in erster Linie darin, Freude und Aufmunterung in die Lazarette zu bringen, in denen verwundete Soldaten lagen. Darüber sollten sie regelmäßig Berichte für die Lokalzeitung verfassen. Sie war fassungslos vor Glück, dass sie zu den Ausgewählten gehörte. Man hatte sie nicht gefragt, es wurde ihr mitgeteilt. Es war eine schicksalhafte Fügung. Erika hielt es für selbstverständlich, dass sich ihre Eltern ebenso freuen würden, und es wurmte sie, dass sie es nicht taten. Wie war das möglich? Nun, da eine junge Zeit sich rührte, nun, wo ist der Träumer, der den Wind nicht spürt? Natürlich wurde sie beneidet. Es wurde sie sowieso schon wegen der Kleider, die ihr die Mutter genäht hatte. Da war sie sofort angegangen worden. Man hatte das Fahrrad der Mutter vor dem Judenladen gesehen, und das hieß ja wohl, dass die Mutter beim Juden gekauft hatte. Es gab im Ort nur eine Judenfamilie, der man nicht ansah, dass sie Juden waren, aber alle wussten es und wussten auch, dass ihr Textilgeschäft durch den Boykott vor dem Konkurs stand. Erika musste immer wieder versichern, dass ihre Mutter nicht etwa aus Mitleid mit den Juden eingekauft hätte, sondern nur, weil es da die billigsten Stoffreste gab. Sie hätten nicht viel Geld. Außerdem hätte die Mutter die Kleider ganz alleine genäht. Jeder wäre gerne mitgefahren, doch nur wenige waren auserwählt. Die mussten es erdulden, dass die Zurückgebliebenen versuchten, ihnen das Glück madig zu machen. Damit musste man rechnen. Überraschend war, dass selbst ihr Vater den Kopf schüttelte, denn er bewunderte die Singschar bedingungslos und war mächtig stolz auf seine älteste Tochter. Er hatte sich selbst einige Lieder auf dem Akkordeon beigebracht, das er schmunzelnd seine Quetsche nannte. Naja, gut, das waren Schnulzen. Die galten nicht. Die Lieder der Singschar waren etwas Besseres, das wusste er auch. Die waren wertvolles Gut, nicht nur Belustigung für das einfache Volk. Schließlich fügte er sich in das Unvermeidliche und kommentierte seine widerwillige Zustimmung mit dem Spruch, den er schon oft zum Besten gegeben hatte. Seien wir ehrlich, das Leben ist lebensgefährlich. Doch was, wenn man ehrlich war, sollte schon passieren. Krieg war überall. Herr Hofstetten hatte sorgfältig alles Notwendige organisiert. Ihm konnte man voll vertrauen. Ei, du feiner Reiter, edler Herr mein, du hast deine Reise sehr wohl angestellt. Ich ziehe mit dir wohl durch die ganze Welt. So gib mir Hand und Mund darauf. Als sie Berlin erreichten, war ihnen doch nicht wohl. Sie hatten Höllenangst, in einen Luftangriff zu geraten, auch wenn sich das keiner eingestehen wollte. Sie hatten schon davon gehört, dass Berlin heftig zerstört war, hatten es sich jedoch nicht vorstellen können. Nun sahen sie es, sahen die unzähligen Zerstörungen mit eigenen Augen. Sie wirkten wie Wunden, die nie verheilen würden. Sie starrten aus dem Zugfenster und hatten das Gefühl, dass sie lieber nicht hingucken sollten, weil sie womöglich schon durch den bloßen Anblick des Unheils Schaden davontragen könnten. Doch sie konnten ihre Blicke nicht mehr abwenden. Sie wollten nicht in Berlin bleiben. Es ging gleich weiter. Die gewaltig lange, nicht enden wollende Strecke nach Warschau, das ihnen wie ein einziger Trümmerhaufen vorkam. Der Bahnhof schien noch einigermaßen in Ordnung. Da herrschte sogar Hochbetrieb. Der Zugverkehr rollte unaufhörlich weiter Richtung Russland. Sie stiegen in den Nahverkehr um. Warschau würden sie sich später ansehen. Die Themen waren aufgeteilt. Sie hatten ausgemacht, wer von welcher Station der Reise berichten sollte. Erikas Auftrag war, über das Ghetto zu schreiben. Das würden sie auf der Rückfahrt besichtigen. Ihr erstes Ziel war die Kleinstadt Synnerdorf, die sie auf Anhieb verzauberte. Schon der Bahnhof mit den kunstvoll geschwungenen Linien sah aus wie das Tor zu einem Märchenland. Es war ein schmuckes Städtchen mit Ziegelhäusern aus rotem Backstein, kaum vom Krieg gezeichnet. Synnerdorf hatte eine vorwiegend polnische Bevölkerung, war aber fest in deutscher Hand. Immer wieder stieß man auf deutsche Namen. Kein Wunder, schließlich waren es deutsche Firmengründer gewesen, die hier eine blühende Textilindustrie aufgebaut hatten, mit vorbildlichen Arbeitersiedlungen, die schon bei der Weltausstellung in Paris als Muster für Europa vorgestellt worden waren. Ihre Reise war jetzt schon ein voller Erfolg. Die deutschen Volksgruppen hatten ihnen mit langen Tischen unter freiem Himmel, die reichlich mit Speisen und Getränken beladen waren, einen überwältigenden Empfang bereitet. Dermaßen lange Tische hatte Erika noch nie gesehen, eine dermaßen herzliche Begrüßung noch nie erlebt. Sie wurden behandelt, als wären sie alte Freunde, denen man sich ohne Vorbehalt anvertrauen konnte. Die Volksdeutschen waren, wie sie erzählten, ständig drangsaliert worden, hatten sich aber nicht unterkriegen lassen. Sie wollten so viel wie möglich von der deutschen Lebensart erhalten. Sie brauchten das, um in der Fremde zu widerstehen. Es war eine tiefe Sehnsucht, eine Anbindung an das Reich zu spüren, Besuch von richtigen Deutschen zu erleben, die sich dankenswerterweise auf die weite Reise gemacht hatten, um ihnen Glück zu bringen. Erika konnte nicht fassen, mit welcher Verehrung sie angesehen wurden, als wären sie Wesen aus einer anderen, einer besseren Welt. Die Volksdeutschen waren glühende Verehrer von Hitler. Einige hatten Gardinen mit Hakenkreuzmuster im Fenster. Kamerad Heinrich hatte sie geführt und versprochen, dass er sich um ihr Wohlergehen kümmern und versuchen wollte, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Er musste sie jedoch warnen, hinter einer kalten Wand würden Feindseligkeit und Hass lauern. Sie dürften nicht allzu vertrauensselig sein. Alleingänge jeder Art sollten sie unbedingt unterlassen. Bei Einbruch der Dunkelheit sollten sie stets in der Gruppe bleiben. Keinesfalls dürften Mädchen alleine gehen. Ihr Besuch war bestens organisiert. Sie wurden in ausgewählten Familien untergebracht, in Familien, die Kinder im passenden Alter hatten oder besonders deutschfreundlich waren. Mit ihnen sollten sie gemeinsam essen. Das war ein Grundgedanke des Programmes, dass sie mit den Familien die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen sollten. Dadurch würde sich eine innige Gemeinschaft bilden. Erika kam zu einer Familie, die ein eigenes, etwas abgelegenes Haus hatte. Es sah sehr gut aus, sehr sauber. Es war ein katholisches Haus, wie ihr sogleich erklärt wurde. Da brannte Tag und Nacht ein kleines Lämpchen im Flur. So etwas kannte sie nicht. Sie kriegte sogar ein eigenes Zimmer mit Fenster zum Vorgarten. In Coswig hatte sie das nicht. Da brannte auch nicht ständig ein Licht im Flur. Der Hausherr war ein überzeugter Volksdeutscher, der sich ausführlich nach der Sing- und Spielschar erkundigte, wie lange es sie schon gab, welche Lieder sie besonders gern mochten, ob die Reise mühselig gewesen war. Er war vollauf begeistert von dem Besuch aus Deutschland. Erika fand ihn auf Anhieb sehr, sehr nett. Seine Frau war eine freundliche Polin, die kein Deutsch sprach und sofort anfing, Erika die Haare durchzukämmen und ihr über den Kopf zu streicheln. Auch das kannte Erika nicht, es machte sie nervös, kribbelig, sie mochte das nicht, wollte aber nicht unhöflich sein. Die Gastgeberin griff tüchtig zur Zigarette, sie rauchte unaufhörlich und zündete mit einer Zigarette die nächsten an. Auch das kannte sie nicht, in Deutschland war es nicht üblich, dass Frauen rauchten. Eine deutsche Frau raucht nicht. Für die Polin musste es ein festes Ritual sein. An verschiedenen Stellen, selbst auf der Toilette, standen Aschenbecher. Vor dem großen Fenster im Wohnzimmer war ein Depot mit Vorräten. Das schien ihr Lieblingsplatz zu sein. Erika sah sie da oft sitzen und rauchen. Sie schaute raus, als gäbe es immer etwas Neues zu sehen, etwas, das sie magisch anlockte und dazu brachte, ständig hinzugucken. Ihre Tochter, auch das hatte Erika gleich bemerkt, war etwas einfach im Denken, ein Problemkind. Bei der Begrüßung hatte sie nur still dabei gesessen und gelegentlich ein seliges Lächeln angedeutet, mehr nicht. Sie sollte so oft wie möglich mitkommen und bei den Auftritten der Singschar mitmachen, worauf sie sich schon sehr, sehr freuen würde, wie der Hausherr versicherte. Sie würde auch zum Bund Deutscher Mädel gehen, obwohl sie aussah, als wäre sie noch viel zu jung. Sie hatte auch schon eine Uniform und eine braune Kletterjacke. Sie wurde Erika dringend ans Herz gelegt. Der Hausherr unterstrich die Bedeutung seines Satzes mit einer theatralischen Handbewegung, bei der er sich an sein Herz fasste, als hätte er Schmerzen. Erika war klar, dass es schwer würde, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Sie hieß Wanda und konnte kein Wort Deutsch. Gegenüber war ein Lazarett mit verwundeten Soldaten aus Deutschland. Es lag genau im Blickfeld der Gastgeberin, wenn sie an ihrem Lieblingsplatz saß und rauchte. Die Kranken hatten ihrerseits das Haus der Volksdeutschen im Blick und beobachteten, was da vorging. Sie hatten Erika sofort ausgemacht und waren hellauf begeistert, dass da nun ein waschechtes deutsches Mädchen in ihrer Nähe war. Kaum trat sie aus dem Haus, grüßten sie lauthals und winkten sie aufgeregt herbei. Sie waren hungrig nach Neuigkeiten aus der Heimat. Wie sah es da aus? Wie war die Stimmung? Auch wenn Erika die Fragen nicht beantworten konnte, spürte sie, wie sehr die Kranken es genossen, mit einem deutschen Mädchen zu sprechen. Als wäre es die normalste Sache der Welt. Sie waren begierig, ihre Muttersprache von einem blonden Mädchen zu hören, das aus der Heimat kam, die in weiter Ferne lag. Die meisten waren Patienten, deren Genesung so weit fortgeschritten war, dass sie sich selbstständig bewegen konnten. Andere waren, wie man an ihren Kahlköpfen erkennen konnte, Typhuspatienten, die unter Quarantäne standen oder sich noch ein Weilchen auskurieren mussten. Sie warnten Erika. Vor kurzem war eine Bombe in ein Restaurant geworfen worden, in dem vorzugsweise Deutsche verkehrten. Sie hatten sich auch schon über Erikas Gastfamilie Gedanken gemacht und sich gewundert, dass so eine wie Wanda neuerdings als Jungmädel auftrat. Sie schüttelten so langsam die Köpfe, dass Erika überlegte, ob das womöglich mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hatte. Ihr sehr, sehr netter Hausherr hatte wohl seine Gründe. Sie hielten ihn für einen Schieber. Erika hatte das Wort noch nie gehört. Schieber. Und konnte sich nichts darunter vorstellen. Nach dem offiziellen Begrüßungsessen gab es noch ein Gastmahl mit üppigem Essen und Alkohol, diesmal in der Familie, mit erweiterter Verwandtschaft. Natürlich sollte Erika dabei sein, sie sollten grundsätzlich gemeinsam essen. Der Hausherr packte sich Erika, setzte sie auf sein Knie, als wäre sie seine Tochter, hielt sie fest und forderte sie auf, mit ihm zusammen Wodka zu trinken. »Das müsse sie jetzt«, sagte er. Erika zitterte, sie hatte noch nie Alkohol getrunken. Zum Glück wurde sie von einer Frau aus der Verwandtschaft erlöst. Sie wüsste zuverlässig, dass es Deutschen strikt verboten wäre, in Uniform Alkohol zu trinken. Tagsüber zogen sie mit Kamerad Heinrich los. Er kümmerte sich rührend um alles, wie er versprochen hatte. Man sah ihm an, wie gerne er mit deutschen Mädchen und Jungen zusammen war. Es war eine große Ehre für ihn, sie zu begleiten, wenn sie singend durch die Straßen marschierten. Er ging hurtig voraus und versuchte tapfer mitzusingen, was ihm jedoch nicht so recht gelang. Als kurz vor ihnen ein Pferdegespann aus einer Hauseinfahrt ausscheren wollte, sprang Kamerad Heinrich los, Achtung, und wies den Polen an, sein Gefährt anzuhalten, damit die Singschar ungestört vorbeimarschieren konnte. Die Deutschen hatten Vorrang. So waren die Regeln. Kamerad Heinrich achtete darauf, dass sie eingehalten wurden. Vorfahrt hatten sie auch auf einfachen Landstraßen, selbst bei einem Waldspaziergang, bei dem auch Wanda mitgekommen war, ohne ein Wort zu sagen oder zu singen. Kamerad Heinrich marschierte voraus und stürzte plötzlich in die Büsche. Als er zurückkam, hatte er beide Hände voll mit Waldheidelbeeren. Bitte schön, sie sollten sich bedienen. Er spurtete gleich wieder los. Jetzt konnten sie sehen, woher die Heidelbeeren kamen. Im Gebüsch duckten sich polnische Mädchen, die die Heidelbeeren gepflückt hatten, die Kamerad Heinrich nur mit vollen Händen aus ihren Kannen holte. Ihre Blicke waren ängstlich und feindselig zugleich. Erika nahm sich eine Beere. Sie spürte die Verführung, unverdiente Vorteile zu genießen und erkannte zugleich den Preis, der dafür zu entrichten war. Sie wusste, wie mühsam es ist, Heidelbeeren zu sammeln. Das hatte sie oft genug selber gemacht. Mit den Heidelbeeren hatte sie eine Maßeinheit, um den Unterschied zwischen denen zu bezeichnen, die auserwählt waren, und denen, die ihre Blicke senken mussten. Die Auftritte in den Lazaretten von Synaduf, die von ihnen besucht und besungen worden waren, durchweg volle Erfolge, die sie weiter anspornten. Die Kranken und Verletzten zeigten sich außerordentlich dankbar, manche tief gerührt, manche weinten. Man konnte sich gut vorstellen, dass die Lieder dazu beitrugen, ihre Genesung zu beschleunigen, weil die Lieder so schön waren. Wer konnte schon wissen, was sie für Wirkungen und Nachwirkungen hatten? Gerade in den alten Liedern steckte die Kraft des Überlebens, weil sie der Vergänglichkeit ein Schnippchen geschlagen und etwas an sich hatten, das dem Tod trotzte. Die Singschar verließ ein Krankenlager, jedes Mal mit dem Gefühl, leidenden Menschen geholfen und etwas Grundgutes getan zu haben. Es kam noch besser. Die freien Zeiten nach den Auftritten, nach getaner Tat, ließ sie einen Ausblick auf das Paradies erhaschen. Der Abend nahte, die Sonne stand so tief, dass sie zwar nicht mehr laut als lachte, aber immer noch freundlich lächelte. Ganz in der Nähe von Erikas Gastfamilie gab es einen wunderschönen Seerosenteich, in dem sie zusammen mit den Volksdeutschen im Ort baden konnten, als eine muntere fürwahr eine fröhliche Schar.
Wer nur den lieben langen Tag ohne Plag, ohne Arbeit vertindelt, wer das mag, der gehört nicht zu uns. Wir stehen des Morgens zeitig auf, hurtig mit der Sonne lauf, sind wir, wenn der Abend naht, nach getaner Tat. Eine muntere Fürwahr, eine fröhliche Schar.
Die frühe Abendsonne verlieh ihnen einen goldenen Schimmer, als würden sie gesegnet. Sie lachten, sie sangen, auch wenn ihr Auftrag schon erfüllt war, sie sangen weiter, weil es so schön war. Sie sangen auch dann noch, wenn sie bis zur Hälfte im Wasser standen. Wenn sie sich danach stillvergnügt in der Sonne trocknen ließen, konnte man meinen, dass die Lieder immer noch in der Luft lägen. Sie waren immer da sowieso, weil sie so schön war. Wanda war stets mit dabei, immer still. Sie wirkte glücklich. Nun mussten neue Erlebnisberichte für die Lokalpresse geschrieben werden. Herr Hofstetten konnte melden, dass die ersten Texte durchweg auf große Begeisterung gestoßen waren. Sie sollten sich weiterhin Mühe geben. Gisela klagte, dass sie kein Papier hätten. Herr Hofstetten lachte nur, dann sollten sie halt auf den Rand einer Zeitung schreiben. Das taten sie auch. Und so wurde das, was in Polen auf den Rand einer alten Zeitung notiert wurde, als Sonderbericht in der Coswiger Zeitung veröffentlicht. Misztunow war stark zerstört. Es war richtig schlimm. Früher musste es ein reges jüdisches Leben gegeben haben, aber inzwischen war ein Ghetto eingerichtet worden, von dem aus die Juden nach Warschau transportiert wurden. Über ihren Auftritten lag diesmal ein düsterer Schatten. In den Lazaretten von Misztunow sahen sie erstmals Schwerverwundete. Es war nicht mehr schön. Die Lazarettbesucher, auf die sie sich bisher immer gefreut hatten, waren nun zu einer Strafe geworden. Erika fand es fürchterlich, mit ansehen zu müssen, dass so junge Menschen schon so zerstört waren, sodass sie zu keinerlei Regung mehr fähig waren. Ihr blieben die Aufmunterungslieder förmlich im Halse stecken. Für die anschließenden Gespräche mit den Kranken fehlten allen die Worte. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. sie hatten nichts zu sagen. Der Ausflug nach Lovich dagegen war herrlich. Sie fühlten sich sofort wohl. Es war ein hübsches Städtchen mit lebendiger Volkskultur, berühmt für seine bunten Scherenschnitte mit Motiven aus dem bäuerlichen Leben. Nach der zweiten Teilung Polens hatte es zu Preußen gehört und war auch im Ersten Weltkrieg fest in deutscher Hand gewesen. Es war eine lustige, eine fröhliche Zeit. Sie mussten sich um nichts kümmern, wurden rundherum versorgt, wo immer sie auch hinkamen. Sie wurden mit Freude und Verehrung empfangen. Nur die Sauberkeit war ein Problem, speziell für Juden. Der Kreishauptmann hatte Anordnungen für ihre Wohngebiete aushängen lassen, in denen verfügt wurde, dass die Fußböden und das Treppenhaus täglich gescheuert und die Betten täglich gelüftet werden müssten. Das war offenbar nötig, bitter nötig. Es musste sogar ein Judenrat eingerichtet werden, der die Nichtbeachtung der Anordnung zu melden hatte, damit die Sanitätskolonne einschreiten und Zuwiderhandelnde bestrafen konnte. Musik kann Wunder bewirken und Menschen zusammenführen. Sie erlebten es am eigenen Leib. Immer, wenn sie ihre Volkstänze vorgestellt hatten, holten sie ein paar junge Leute in den Tanzkreis, damit sie die Stücke lernen und gleich mittanzen konnten. Feins Liebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen. Du zertrittst dir die zarten Füßlein schön. Tralala, tralala.
Feins Liebchen, du sollst mir nicht barfuß gehen. Du zertrittst dir die zarten Füßlein schön. La, 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 du zertrittst dir die zarten Füßlein schön.
Anschließend ließen sich leicht Kontakte knüpfen und Adressen austauschen, damit Brieffreundschaften entstehen und Bande geknüpft werden konnten, die Bestand haben würden. Und bist du auch arm, so nehme ich dich doch. Du hast ja Ehr und Treue noch. Erika hatte keine Worte für das Elend, das sie in den Lazaretten ansehen musste. Ihr fehlten auch die Worte für das Glück, das sie in diesem Sommer erleben durfte. Sie konnte immer nur sagen, wie herrlich, wunderbar und prima alles war. Besonders der letzte Tag ihres Abstechers war wunderbar. Er war prall ausgefüllt. Sie reisten in drei verschiedene Dörfer aus der Landgemeinde, die allesamt eine fast reine deutsche Bevölkerung aufwiesen. Erika hatte die Ahnung, dass es vielleicht der glücklichste Tag ihres Lebens sein würde. Es war wunderschönes Wetter. Sie fuhr mit insgesamt 4 Panjewagen, die von kleinen Trampelpferdchen gezogen wurden, auf Sandwegen durch herrliche Sommerwiesen, über wunderbare Felder, durch schöne alte Wälder. Es war wie in einem Bilderbuch. Ihr wurde gewahr, dass ihr das Landleben viel lieber war als das Leben in der Stadt und dass sie es schon immer gewusst, nur wieder vergessen hatte. Sie sangen laut, sie lachten laut, sie juckten, sie alberten, sie wuchsen über sich hinaus, sie wurden immer lauter, ihre Gesten wurden immer größer. Heinz hatte das Textbuch mit Liedern aus dem berühmten Film über Paganini mitgenommen und alle sangen, übertrieben, pathetisch. Gern habe ich die Frauen geküsst und konnten sich vor Lachen kaum wieder einkriegen. Die Frauen geküsst, die Frauen geküsst. Ihre Fahrt hätte ewig so weitergehen können. Erika und Heinz taten nur, als wären sie ein Liebespaar. Es war Jux, Jux und Tollerei. Sie küssten sich nicht richtig, sie deuteten es nur an, mit einem Getue, als stünden sie auf einer ganz großen Bühne. Erika hatte einen Freund, Kurt, an den sie bisher erstaunlich wenig gedacht hatte. Doch nun, in diesem seligen Moment, hatte sie ihn im Sinn und spürte ihn im Herzen. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß.
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß.
Geheim war ihre Liebe keineswegs. In der Klasse wussten es alle und alle hatten sich schon darüber lustig gemacht, dass sie in unmittelbarer Nachbarschaft wohnten und sich Briefe mit der Post hin und her schickten, die sie genauso gut selbst in die Briefkästen stecken könnten. Ihre Eltern wussten es auch und schienen die Brieffreundschaft in unmittelbarer Nachbarschaft mit Wohlwollen zu beobachten. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als wie die Liebe, die noch kommt. Als sie in der Nacht nach Syrandorf zurückkamen, waren sie ausgelaugt und übermüdet. Der Ort wirkte wie ausgestorben, seltsam leblos. Als Erika schließlich mit ihren beiden Leibwächtern zu dem abgelegenen Haus ihrer Gastgeber kam, lag alles im Dunkeln. Nur das rote Lämpchen im Flur brannte. Sie klingelten, es meldete sich niemand. Was tun? Sollten sie versuchen, irgendwie ins Haus zu kommen? Sie waren ratlos. Es war, als wären sie in ein Loch gefallen. Erika war todmüde. Endlich kamen die Hausleute aus dem Dunkel der Straße durch die Gartentür. Sie entschuldigten sich vielmals, dass sie es nicht geschafft hätten, rechtzeitig wieder zu Hause zu sein. Sie kämen gerade aus dem Leichenschauhaus. Wanda war tot. Man hatte sie aus dem Seerosenteich gefischt. Die Gastgeber baten Erika dringlich, sofort mit ins Haus zu kommen. Sie verlangten es regelrecht. Doch ihre Begleiter rieten davon ab, hatten allerdings keinen besseren Vorschlag. Erika wollte nur noch ein Bett. Sie schlief sofort ein. Kaum schaute sie am Morgen aus dem Fenster, winkten die Soldaten von gegenüber, als hätten sie auf sie gewartet. Sie hatten viel zu erzählen. Wanda war schon seit Tagen vermisst worden. Irgendjemand hatte ihre Kleider über den Gartenzaun gehängt. Damit war klar, dass es ein Verbrechen war und dass eine Absicht dahinter steckte. Die Vermutungen der Deutschen hatten sich bestätigt. Der Hausherr war, genau wie sie gesagt hatten, ein Schieber, der krumme Geschäfte machte und als Volksdeutscher für die Polen als Verräter galt. Als einer, der sein Mäntelchen nach dem Wind hängte. Die Polen verachteten ihn zutiefst. Dass er Wanda beim Bund deutscher Mädel angemeldet und sich nun auch noch eine Deutsche aus dem Reich ins Haus geholt hatte, war zu viel gewesen. Das hatte den Stein ins Rollen gebracht. Zur Strafe war Wanda ertränkt worden. Ein Racheakt. Diese Polen. Die Soldaten schüttelten langsam ihre Köpfe. Diese Polen hatten ihre eigene Justiz im Untergrund. Da gab es vieles, wovon die Deutschen keine Ahnung hätten. Nun stand Warschau auf dem Programm. Hatten sie sich schon den ansässigen Polen gegenüber so verhalten, als hätten sie grundsätzlich Vorfahrt, sogar das erst recht gegenüber den Juden. Nun konnten sie die, von denen sie schon so viel gehört hatten, aus der Nähe angucken, konnten sie besichtigen, als wären es Tiere im Zoo. So also sahen sie aus. Unheimlich viele, notierte Erika, waren in dem Ghetto zusammengefercht, das sorgfältig durch Gitter abgesperrt war. Es gab Überführungen, damit man sicher über die Straße, auf der sich das jüdische Leben tummelte, hinweggehen und von oben auf das Treiben heruntersehen konnte. Hier sahen sie leibhaftig die verschiedenen Typen mit den ausgeprägten Nasen, mit Troddeln, mit Locken und mit diesen seltsamen Kopfbedeckungen, wie sie im Stürmer abgebildet waren. Der Familie, die das kleine Textilgeschäft in Kossig betrieb, sah man nicht an, dass sie Juden waren. Hier waren sie sofort zu erkennen. Auf ihrem Schulweg gab es einen Schaukasten mit der Überschrift »Der Jude ist unser Unglück«. Da waren stets die neuesten Gräueltaten ausgehängt, oft mit Abbildungen. Hier waren sie nun. Es gab sie wirklich. Es waren nicht nur Fabelwesen. Als Erika gewahr wurde, wie diese Menschen da hausen mussten, wurde sie von einem Grauen erfasst, das sie noch nicht kannte. Sie notierte, wie überfüllt alles war, wie eng, wie armselig, wie schmutzig. Die Versorgung war minimal. Es waren furchterregende, ausgemergelte und hohläugige Geschöpfe, von denen sie sofort wusste, dass sie die bis in ihre Träume verfolgen würden. Ihre Stimmung schwankte zwischen Abscheu und Mitleid. »Nun sind sie unter sich«, sagte jemand aus der Gruppe. »Nun können sie untereinander Geschäfte machen und sich selbst betrügen.« Erika wusste nicht, was sie falsch gemacht hatte. Waren ihre gemischten Gefühle etwa in den Bericht eingeflossen, ohne dass ihr das bewusst war? Gab es da ein falsches Wort? Wodurch war sie aufgefallen? Hätte sie die Juden in Kossig nicht erwähnen dürfen? Herr Hofstetten fand, dass ihr Text nicht geeignet wäre, um in der Zeitung abgedruckt zu werden. Das fuchste sie sehr, die ganze Arbeit war umsonst gewesen. Das war nicht gerecht. Andere durften ihre Texte in der Heimat veröffentlichen, sie nicht. Herr Hofstetten hatte ein Nachsehen und versuchte, Erika zu trösten. Man müsse sie entschuldigen, meinte er, sie habe offenbar die Sache mit Wanda noch nicht richtig verarbeitet. Die Gruppe sollte in Zukunft mehr Rücksicht auf sie nehmen. Sie sollten Erika nicht unnötig erschrecken. Es wäre nicht anständig, wie sich einige aus der Gruppe verhalten hätten. Gerade in schweren Zeiten müssten sie zusammenhalten und füreinander einstehen. Auch wenn er Verständnis für Streiche und Scherze hätte und wüsste, dass manchmal die Jugend im Übermut über das Ziel hinausschießt, so hatte es Vorfälle gegeben, die er nicht mehr entschuldigen könnte. Herr Hofstetten war entsetzt über das Verhalten von einigen der Jungs. Erika konnte sie nicht erklären, woher er es wusste. Doch er wusste es und es stimmte. Auf nächtlichen Wegen, die sie zusammen gehen mussten, hatten sich die Jungs angewöhnt, den Mädchen einen Schrecken einzujagen. Sie waren flugs ein kleines Stückchen vorgelaufen, hatten sich im Gebüsch versteckt und mit verstellter Stimme, die möglichst unheimlich klingen sollte, Huhu gerufen, Huhu, Wanda kommt, Wanda kommt. Als sie in Coswig eintrafen, gab es einen großen Bahnhof. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu sein, um die weitgereiste Sing- und Spielschar nach ihrer erfolgreichen Tournee, von der sie fleißig Berichte geschrieben hatten, zu begrüßen. Der Empfang war auch eine Meldung wert, das Ereignis des Tages. Erika wurde von niemandem abgeholt, obwohl sie gerade Geburtstag hatte. Ihre Eltern hatten zu Hause gewartet, um es ihr in Ruhe mitzuteilen. Doch sie wusste es, sie hatte es schon gehört. Die Klassenkameradin Ellie hatte es ihr gleich auf dem Bahnsteig mitgeteilt. Kurt hatte den Helden tot gefunden. Sein Schiff war in Norwegen auf eine Mine gelaufen und explodiert. Sie gingen noch am selben Abend zu den Nachbarn, die es immer noch nicht fassen konnten. Da saßen sie und fanden keine Worte. Es dauerte eine ganze Woche, bis Erika das Gefühl hatte, dass das Leben weiterging. Ihr Vater hatte das Akkordeon, seine Quetsche, ausgepackt, mit dem er so schön auf die Tränendrüse drücken konnte, damit eine Träne still im Aug erglänzt. Ein Onkel hatte Geburtstag, man traf sich, das war alles. Feiern konnte man es nicht nennen, man kam zusammen. Mehr nicht, es gab Eierlikör, es wurde gesungen. Ihr Vater schmunzelte wie früher. Als er in einem Polenstädtchen an die Stelle kam, an der er sonst immer gesungen hatte, in einem stillen Teiche, da fand man ihre Leiche. Sie war so schön, sie hielt einen Zettel in der Hand, worauf geschrieben stand, hatte die Quetsche plötzlich keine Luft mehr, als würde sie den Atem anhalten und sofort ersticken. Ihr Vater schaute verstört, als hätte er den Text vergessen. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Konterfunk an jedem Sonntag. Ja, so habe ich das früher immer gesagt, als die Sendungen tatsächlich am Sonntag liefen. Und auch diese Sendung hatte ich speziell für den Sonntag, den 19. April, vorbereitet, weil an diesem Tag der Aufstand im Warschauer Ghetto begann. Aber meine Sendungen sind sowieso nicht tagesaktuell und inzwischen gibt es neue Sendeplätze. Unter Freunden hören Sie nun auf dem Sendeplatz, an den sich die treuen und hartnäckigen Hörer erinnern werden. Nämlich an jedem Donnerstag um 20 und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr. Das ist neu. Es ist dabei geblieben, dass Sie die Folgen von Unter Freunden, die als Podcast archiviert werden, jederzeit nachhören können. Und inzwischen ist es auch leichter geworden, sie im Menü zu finden. Diesmal gab es eine Sondersendung zum Aufstand im Warschauer Ghetto und ich habe mich auf zwei Schleichwegen an das Thema herangepirscht. Zwei musikalische Reisen haben uns nach Warschau geführt. Diesmal gab es einen starken persönlichen Bezug. Umberto Fiori und Moni Ovadia, der eigentlich Salomon heißt, sind alte Freunde von mir. Ich verfolge und ich bewundere ihre Musik seit 1977. Die Geschichte von dem polnischen Mädchen Wanda und von diesen frechen Jungs, die auf ihre eigene Art versucht haben, mit dem Schrecken umzugehen, hat mir meine Mutter erzählt. Zum Ausklang hören wir das Lied vom Umschlagplatz, den es tatsächlich gab und der auch so genannt wurde. Es war der Güterbahnhof des Danziger Bahnhofs in Warschau, der seinerzeit für den Abtransport in das Vernichtungslager Treblinka genutzt wurde. Um Berto Fiori hat natürlich einen poetischen Blick und einen Sinn für übertragene Bedeutung. Es ist der Umschlagplatz des Lebens. Wir kommen nicht wirklich an, wir geraten nur an einen Ort, von dem aus es dann noch weitergeht. Es ist der Ort zwischen Kisten, Seufzern und Eierschalen. Die Lokomotive zischt und schnaubt. Sie ist hier, um uns ans andere Ufer zu bringen, auf Felder, auf denen die neue Welt geboren wird. Sie versprachen uns Arbeit und Freiheit auf dem Umschlagplatz. Es gibt einen offenen Raum zwischen dem Ghetto und der Stadt, wo alles vorbeizieht und alles sich verwandelt. Alles wird sortiert, die Juden und der Blumenkohl. Die Ausnahme wird zur Norm, die Lüge zur reinen Wahrheit auf dem Umschlagplatz. Zwischen den Kohlwagen und den Personenwagen gibt es keinen Platz für Klatsch und Beschwerden, für Papierkram, für Gerichte und Parlamente. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Was gebraucht wird, wird geordnet und erledigt auf dem Umschlagplatz. Damit, liebe Hörer, verabschiede ich mich. Herzlich, Ihr Bernhard Hassan.
Tra le casse e i sospiri e i gusci d'uovo, sibila e sbuffa la locomotiva, è qui per trasportarci all'altra riva, nei campi dove nasce il mondo nuovo, ci han promesso lavoro e libertà. In Umschlagplatz c'è uno spiazzo tra il ghetto e la città, dove tutto trapassa e si trasforma. Si smistano gli ebrei e i cavolfiori, ogni eccezione qui diventa norma, ogni frottola è pura verità. In Umschlagplatz. Tra i carretti di cavoli e i vagoni non c'è posto per chiacchiere e lamenti, scartoffie, tribunali, parlamenti, nessun problema, solo soluzioni, quel che serve si ordina e si fa. In Umschlagplatz.